Management hieß eigentlich immer, im Grunde habe ich zu wenig Informationen, aber ich muss die Fähigkeit haben, mit dem, was mir zur Verfügung steht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, so. Und jetzt ist es eben so, du hast nicht zu wenig Informationen, du hast eigentlich eher zu viele Informationen. Ja, es ist problemlos möglich, hunderte von Bildern innerhalb von ganz kurzer Zeit zu erzeugen, aber jetzt zu sagen, okay, aber jetzt mal will ich zurückgetreten, ist es das wirklich oder ist es das nicht? Ja, so. Und diese Fähigkeit, mit diesem Überfluss zurechtzukommen, das ist eine neue Kulturtechnik, die wir alle lernen müssen.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Willkommen bei Suits and Sneakers. In den Folgen mit Christian Manken vom Pilot und Dr. Sebastian Viereck von Google haben wir über zwei zentrale Grundlagen moderner Wertschöpfung gesprochen, über die Zukunft der Mediaagenturen und über Data Strengths in deutschen Unternehmen. Heute gehen wir noch einen Schritt weiter, denn Daten alleine schaffen noch keine Relevanz und Technologie alleine noch keine Wirkung. Die entscheidende Frage ist, was passiert, wenn künstliche Intelligenz auf Kreativität trifft? Wenn nicht nur Prozesse effizienter werden, sondern Ideen, Inhalte und Produkte selbst? Darüber spreche ich heute mit Professor Peter Kabel. Peter ist einer der Pioniere der deutschen Digitalwirtschaft, Gründer einer der ersten Digitalagenturen in Deutschland und heute Gründer und CEO von Cogniwerk, einer AI-Creation-Company für die Kreativ- und Medienbranche. Vom digitalen Gestalten der ersten Internetjahre zur kreativen Arbeit mit künstlicher Intelligenz. Man könnte auch sagen, der Kreis schließt sich. Peter, herzlich willkommen bei Suits & Sneakers.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, Peter. Ich freue mich darüber, mit dir heute zu sprechen. Und wir hatten uns ja auch schon mal beim Lunch über das Thema unterhalten. Und das lässt mich auch nicht los. Gerade dieses Thema ist, glaube ich, auch für viele Berufsfelder eigentlich hochrelevant. Was ist der USP des Menschen in einer Ära der künstlichen Intelligenz? Und da fällt ja oftmals auch eben genau dieses Wort Kreativität und Ideen und so weiter. Und du warst Gründer einer der ersten Digitalagenturen in Deutschland und bist heute der Gründer und CEO einer AI Creation Company. Wenn du selbst auf diesen Weg, auf deinen Weg schaust, wie fühlt sich das für dich an? Wie ein Bruch oder wie eine logische Fortsetzung?
Nee, das ist eine logische Fortsetzung. Für mich ist AI eigentlich nur eine Fortsetzung dessen, was wir so Digitalisierung nennen, digitale Transformation. Da ist AI die nächste Stufe, die sich dadurch auszeichnet, dass sie halt noch schneller läuft, als die digitale Transformation schon uns schnell erschien. Aber da ist kein Bruch, das ist eine Entwicklung.
Mhm. Da bringst du einen guten Punkt, weil mein Vernehmen nach, also wenn ich mich mit Führungskräften unterhalte, kommt oft ja die digitale Transformation und jetzt kommt die KI-Zeit. Und du sagst das so schön, KI ist ja eigentlich nur letztendlich die Fortsetzung oder die weitere Transformation, das ist ja nichts anderes als digital. Und was würdest du aber sagen, unterscheidet diese aktuelle KI-Welle von früheren Digital-Hypes, jetzt abseits der Geschwindigkeit, die sicherlich zugenommen hat. Ich glaube, da sind wir uns alle klar. Aber siehst du da auch einen Unterschied in der Mentalität oder in wie Führungskräfte es aufnehmen und verarbeiten?
Abgesehen von der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist natürlich schon eine Herausforderung, ne? Wenn man Dinge verstehen und umsetzen möchte, dann je schneller es geht, die Menschen haben ja ungefähr noch den gleichen Rhythmus, ne? Umso schwieriger ist das natürlich. Aber ich glaube, daneben gibt es natürlich schon ein paar auch noch qualitative Aspekte. Das Internet, das hat ja am Anfang eigentlich überwiegend, sagen wir mal, so eine Verteilung demokratisiert, ne? Man konnte Information, Kommunikation leichter verteilen und sich wechselseitig zur Verfügung stellen etc. Jetzt durch AI kommt natürlich irgendwas dazu, was eher die Produktion verändert, ne? Also nicht die Distribution, sondern die Produktion verändert. Und die Veränderung, die da stattfindet, die wird auch eben sehr stark durch diese Modelle beeinflusst. Also in jedem AI-Modell, sei es ein Text- oder ein Bildmodell, sind ja auch bestimmte kulturelle Codes und Elemente enthalten. Ne? So, wenn ich mit einer AI arbeite, dann ist es ja eben nicht nur ein Werkzeug, was willfährig das tut, was ich von dem Werkzeug erwarte, sondern da ist ja eine eigene Instanz drin. Ne? Das sind ja diese kulturellen Codes und diese Spuren, die da enthalten sind. Und auch das ist natürlich eine ganz gravierende Veränderung jetzt, ne, im Vergleich zu dem, was das Internet früher war. Also auch jedes Werkzeug beeinflusst natürlich das Werkstück, das ist klar. Aber hier ist es doch noch in einem sehr viel stärkeren Maße der Fall, als das bei normalen Werkzeugen ist. Und das ist natürlich auch gleichzeitig die Management-Herausforderung, ne? Dass man eben unter Umständen nicht nur Menschen im Team hat, sondern eben ja vielleicht auch irgendwelche anderen Entitäten im Team hat. Ne? Also man spricht ja heute auch schon von den Agenten, die irgendwie Teil des Teams sind. So weit will ich jetzt gar nicht unbedingt da gehen, aber selbst wenn man nur ein AI-Modell eben benutzt, dann ist das eben noch eine weitere Instanz, die im Spiel ist, auf die man eben, wenn es um Management-Fragen geht, eben auch Acht geben muss.
Peter, du arbeitest ja auch viel mit jungen Menschen als Professor zusammen und vielleicht hier nochmal die Frage, wir haben eine Umkehr der Statistiken. Bei der Digitalisierung war es so, dass je älter der Mensch war, desto mehr Angst hat er eigentlich vor der Digitalisierung im Arbeitsalltag gehabt. Und bei der KI ist es revers, das heißt, je jünger der Mensch, desto mehr Sorge ist eigentlich vor KI im Arbeitsalltag. Also wo siehst du da die Gründe dahinter und würdest du auch damit einhergehen, dass wir deshalb auch diese Abnahme der Juniorenjobs momentan im Markt sehen? Also fernab von, sagen wir mal, der Rezessionsthematik, die wir in Deutschland natürlich auch haben. Aber hat das einen Einfluss darauf, dass junge Menschen, die aus der Universität kommen, vielleicht nicht mehr so leicht den Einstieg ins Berufsleben finden?
Also erstmal bin ja selber jetzt leider nicht mehr so ein besonders junger Mensch, sondern 64. Und ich habe aber jede der digitalen Schübe ja selbst miterlebt. Und als der erste digitale Schub so Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts stattfand, ne? Da war ich ja ein junger Mensch, ne? Ist klar so. Und es ist tatsächlich so, das ist jetzt also die erste derartige Disruption, bei der seniore Menschen im Vorteil sind gegenüber junioren Menschen. Warum das so ist, das werden wir wahrscheinlich später nochmal besprechen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Alterspyramide kollabiert ist oder die Senioritätspyramide kollabiert. Ne? So wie du richtigerweise beschreibst, ist es eben so, die normale Pyramide war ja immer so, die Menschen kommen aus der Ausbildung, nicht selten sind sie dann sogar besser ausgebildet als das, was dann eigentlich die erste tatsächliche Tätigkeit ist, die ihnen zugeordnet oder zugewiesen wird. Ne? Dann staunen die manchmal, oh Gott, ich kann doch eigentlich viel mehr als das. Und dann wachsen sie aber eben in der Organisation, verstehen eigentlich, welche Parameter da entscheidend sind, jenseits der rein fachlichen, engen Betrachtungsweise. Auf diese Weise werden sie in die Senioritätspyramide hochgebracht und sind irgendwann eben die Führungskräfte. Ne? So. Und jetzt haben wir die Situation, dass eben viele von den Themen, die da unten an der Basis, am Fundament eigentlich beauftragt werden, eben von Maschinen mindestens genauso gut erledigt werden können. Das sind ja häufig eben eher repetitive Aufgaben, relativ standardisiert. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Also das ist ein Problem für die jungen Menschen, aber das ist letztlich ein Problem auch für die Organisation. Denn wenn niemand durch diese Pyramide mehr nach oben wächst, wo kommen eigentlich die Seniorenplayer her, wenn die anderen alle mal in Ruhestand gegangen sind, was ja gar nicht so für einen Tages stattfinden wird. Also das ist ein Riesenthema. Das ist ein Thema für Agenturen aller Art, aber es ist auch ein Thema für jede Art von Wissensarbeit, Anwaltskanzleien, Beratungsunternehmen, name it. Ne? So, welche Antwort wir darauf finden, weiß ich nicht. Das sprengt jetzt vielleicht den Rahmen dieser Frage, ne? Aber es ist trotzdem eine wichtige Merkposition. Vielleicht eine der wichtigsten Fragen, wenn es jetzt um die Bewältigung dieser Herausforderungen im Rahmen der KI-Disruption geht. Ne? So. Haben junge Menschen deswegen jetzt keine Chance? Nee, das würde ich eben gar nicht so sehen. Also im Gegenteil, ich habe auch meine jüngste Tochter ist auch gerade Hochschulabgängerin und die macht sich genau diese gleichen Gedanken, logischerweise. Und mit ganz großer Überzeugung sage ich ihr, dass es gar nicht notwendig ist, sondern ganz im Gegenteil, dass es eigentlich eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity für sie ist und für alle jungen Menschen ist, weil offenkundig jetzt ja hier Dinge sich verflüssigen, ja. So feste Strukturen sind nicht mehr fest. Wenn ich beispielsweise ganz besonders gut darin bin, AI-Tools richtig einzuschätzen, die richtig einzusetzen, zu wissen, wie kann ich mir Daten beschaffen, welche Qualität müssen Daten haben und all das, was sich dann da eben rings um AI als Aufgabe zeigt, ne? Wenn ich darin ganz besonders gut bin, habe ich eine Möglichkeit, in der Pyramide sofort irgendwie mindestens 2 oder 3 Stufen nach oben zu jumpen. Das ist das, was ich eigentlich jungen Menschen sage, die ich auf diese Weise ermutigen möchte. Und ich will das noch sagen, das ist meine Biografie. Ich bin 1985 von der Hochschule, 84 oder 85 oder 84, glaube ich, von der Hochschule abgegangen. Und da gab es das allererste Digitalisierung, hat meinen Beruf, nämlich den des Designers, massiv disruptiert. Apple kam mit seinen Computern, Desktop-Publishing, tralala. Und es ist wirklich ein super prägendes Erlebnis meines Lebens, dass ich damals nicht auf die Idole gehört habe, die alle sagten, man kann gar niemals unmöglich gutes Design mit Hilfe von Computern machen, sondern selber autonom genug gedacht habe zu sagen, aber Entschuldigung, ich kann gutes Design damit machen, deswegen mache ich es einfach, ne? So, und das hat meinem Leben einen solchen Schub gegeben, also durchaus auch wirtschaftlich, aber vor allen Dingen auch von der Erkenntnis und vom Learning. Und deswegen kann ich das jedem jungen Menschen nur mit wirklich voller Überzeugung sagen, das ist die once in a lifetime Opportunity, die ihr habt, jetzt Gas geben auf diesem Punkt. War ein bisschen lang, ne? Aber
nein, an dem Punkt könnten wir eigentlich schon den Podcast aufhören, weil ich glaube, der bringt so das so dermaßen auf den Punkt. Das beruhigt mich auch. Meine Tochter hat, meine Größere, hat jetzt noch ein Jahr vor sich und ich glaube, das wird sie auch gerne hören. Ich glaube, das ist schon eine Sorge, die sie gerade umtreibt. Und das ist natürlich eine Findungsphase, super spannendes. Und
das ist brutal. Entschuldigung, Harald, lass mich dich da nochmal unterbrechen, weil das verändert sich jetzt so radikal aus zwei Gründen. Den einen hast du ja auch genannt, die ganze Rezession und die wirtschaftliche Stagnation, in der wir sind und so weiter, die ist natürlich eigentlich der Haupttreiber jetzt bei den meisten. Aber bei all denen, so, wo es um so High Profiles geht, ich meine, das ist jetzt vielleicht zu anekdotisch, man hat mir erzählt, dass eben da, wo meine Tochter studiert hat, war eigentlich normalerweise noch im letzten Jahr, jeden Freitag war irgendeine Consultancy oder irgendeine Bank oder irgendjemand hat einen geilen Empfang geworfen mit geilen Drinks und Food und name it. Ja, so. Und plötzlich ist das alles nicht mehr da. Hallo, was machen wir jetzt eigentlich am Freitagnachmittag, wenn da niemand mehr uns catert? Ne? So, das zeigt ja, wie radikal das jetzt irgendwie sich umsetzen wird. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt. Ne? Das ist ein wirklicher Umbruch.
Ja, absolut. Das ist auch ein großes Thema bei uns im Bundesverband Deutscher Unternehmensberatung, wo wir gerade drüber sprechen, was machen wir mit den Junioren? Jedem ist bewusst, dass wir sonst in einigen Jahren ein Problem haben. Im Nachwuchs natürlich. Ne? Das heißt, wir müssen auch was finden, aber die Lösung hat noch keiner. Und das ist, ja, das Catern hat aufgehört. Das ist super spannend. Und genau, an der Stelle auf jeden Fall auch noch ein Gruß in Richtung Cupertino. Ich glaube, du hast es angesprochen, Apple hat sicherlich gerade in der Kreativität viel verändert, gerade 50 geworden. Tim Cook ist ja gerade on Tour irgendwie durch die Welt und feiert den 50. Geburtstag. Ich glaube, das war sicherlich, muss ich auch gleich an diesen ersten großen Werbespot Think Different denken. Der hat natürlich schon wirklich die Umwelt. Und ich finde, der ist genauso heute noch passend wie vor 50 Jahren. Insofern super spannend. Und vor kurzem war ja noch die D3-Con, da waren auch so ein paar Panels zur Zukunft der Agenturen, wo kreative Media und auch Vermarkter und so da vor Ort waren. Und mein Fazit war, ne, alle hängen sich so ein bisschen an dem Jetzt-Status und versuchen so ein bisschen Effizienz durch KI reinzubringen. Aber trotzdem versucht man noch zu sagen, so, ja, aber ne, Empathie, Kreativität, das ist alles, was die Maschine nicht kann, das können nur wir Menschen. Und jetzt kommst du und sagst, nein, Kreativität ist im Zeitalter von KI auch durch KI machbar. Du hast Cogniwerk gegründet. Viele haben Angst, dass das KI Kreativität ersetzt oder ersetzen kann. Also was passiert wirklich? Und wie kam diese Idee auch Cogniwerk zu gründen? Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu Cogniwerk erzählen.
Ja, Cogniwerk ist ein Spin-off aus meiner Hochschultätigkeit. Cogniwerk ist ein Softwareangebot oder eine Plattform, richtet sich an professionelle Kreative in Unternehmen, in Agenturen, ermöglicht ihnen mit sehr viel mehr Kontrolle über das Ergebnis Bilder zu erzeugen und zu modifizieren. Mehr Kontrolle als bei den Off-the-Shelf-Tools, was weiß ich, auch Nano Banana oder Midjourney oder was da irgendwie sein mag. Diese Kontrollmöglichkeiten, die sind aus unserer Sicht ungeheuer bedeutend, weil genau in der Frage, wie Menschen mit Maschinen jetzt künftig interagieren, eben das Menschliche ja nur einfließen kann, wenn der Mensch eben Einfluss nimmt auf das, was die Maschinen letztlich erzeugen. Ja, deswegen ist das für uns wichtig. Dann gibt's noch andere Aspekte. Also wir sind auch weitgehend 100%ig compliant. Also das heißt GDPR compliant. Wir unterstützen unsere Nutzer, EU-AI-Act einzuhalten, die ganzen Dokumentationspflichten irgendwie umzusetzen und so weiter. Wir verstehen uns als ein professional grade Tool sozusagen in einer Umwelt, wo die allermeisten Wettbewerber eben eher so consumig an die Sache rangehen. Das ist nichts dagegen zu sagen, aber wenn ich eben ein Wischel erzeuge, ein Keywischel erzeuge, dann ist das ja nicht eine Kampagne, sondern es ist Keywischel, dann baue ich Abformate davon, dann will ich andere Hintergründe, dann will ich verschiedene Dinge haben. Und wenn bei diesen Modifikationen, selbst wie gesagt bei den besten der Tools, die es da draußen so off the shelf gibt, dann guckt halt der Mensch nicht mehr genau in die Richtung, wo er eigentlich gucken soll, wenn der Hintergrund verändert ist, sondern 10 Grad daneben, hat dann so einen komischen Blick, ne? Oder so, dann im ersten Augenblick erscheint es ja toll, aber dann guckt man genauer hin, stellt sich fest, nee, das Logo ist ja ganz unscharf geworden und jetzt die Post-Production, das jetzt wieder scharf zu kriegen oder den Kopf wieder in die richtige Richtung zu treten, das ist zwar möglich, aber das verschlingt natürlich genau den Effizienzgewinn, den man eigentlich ja ursprünglich von AI sich versprochen hat, ne? So. Und weil du das ja auch angesprochen hast, natürlich die Vorstellung von vielen im Markt, seien es jetzt Auftraggeber, Unternehmen oder eben auch natürlich in den Agenturen, ist ja, es ist ja AI, jetzt ist ja alles umsonst oder irgendwie mindestens 50% billiger oder irgendwie so. Und naja, es ist natürlich schon so, dass Dinge billiger werden, also weniger aufwendig, der Aufwand, den man zur Produktion treiben muss, eben nicht mehr so hoch ist. Aber natürlich auch eine gewisse Inflation, die dadurch jetzt automatisch entstehen wird. Ne? Also wenn Kosten sinken, wird wahrscheinlich der Output steigen. Das heißt, der Lärmpegel, der entsteht und auf den Menschen einprasselt, der ja weiterhin nur 24 Stunden hat, Aufmerksamkeit, der nimmt zu. Und das heißt, die Wettbewerbsintensität wird zunehmen und wer dann also nicht AI nutzt, um bessere Qualität zu erzeugen, sondern nur dazu nutzt, billiger zu werden, der wird in diesem Wettkampf um Aufmerksamkeit eben dann nicht erfolgreich sein können. Ja, so. Das ist ein bisschen der Catch in dieser ganzen Geschichte, den viele vielleicht nicht so richtig verstehen. Naja, und dann wird AI jetzt Kreativität ersetzen? Nein, natürlich nicht. AI wird Kreativität beschleunigen. Das wird zu einer massiven Eskalation von Kreativ-Output-Möglichkeiten führen. Das ist ja wunderbar. Also Kreative sollten das nicht verteufeln, sondern im Gegenteil, sie sollten das lieben, weil die Möglichkeiten jetzt einfach viel größer sind.
Wir hatten mal eine Folge mit einem Street-Art-Künstler, einem Street-Art-Künstler aus Deutschland, Van Ray. Und im Vorfeld zu diesem Podcast hatte ich recherchiert, dass es eine Fragezeichen auch war. In den 150 Jahren Fotogeschichte gibt es die gleiche Anzahl oder die gleiche Menge an Fotos wie in den Jahren, seitdem wir jetzt LLMs haben, wo alle ein bisschen rumprobieren. Und da war so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir jetzt 50-50 haben und das, was ja spielerisch, sage ich mal, am Anfang auch mit KI gemacht wurde, ist ja eher ja schlechte Ergebnisse, dass die KI eigentlich immer dümmer wird, weil sie jetzt schlechte Ergebnisse on top zu guten Ergebnissen bekommt und da was rauskommt. Bleiben wir erstmal dabei, das wird zu verneinen.
Ja, also ich meine, natürlich, wenn ich, sehr klar, die Qualität der Trainingsdaten beeinflusst natürlich das, was hinten rauskommt, ne? Sehr klar. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich Billo-Modell nutze, wo diejenigen, die das erstellen, denen das wurscht egal ist, dann kriege ich den Output, ne? So, wenn ich halt ästhetische Qualität wichtig ist, und natürlich ist die wichtig, wie gesagt, im Kampf um Aufmerksamkeit ist das eine der Hebel, dann muss ich halt gucken, dass ich auch die entsprechenden Output bekomme. Also es ist ja in der Regel eigentlich noch nicht einmal das Problem der Modelle. Das sind ja fast alle derzeitigen Modelle, die jetzt aktuell da sind, die chinesischen, aber auch eben Nano Banana oder auch Flux und all die, ne? Die sind ja, da geht es ja eigentlich eher um die Frage, wie kann ich meine Prompts strukturieren und formulieren, um damit die Feinheiten, die in den Modellen enthalten sind, herauszuholen. Und bestenfalls geht es vielleicht noch darum, dass ich durch Referenzen, visuelle Referenzen, die ich geschickt auswähle oder eben auch dann durch Feintunings, wo ich bestimmte Fähigkeiten sozusagen noch hinzuziehe, vielleicht das noch verfeinere, ne? Aber die Qualität der Modelle selber ist eigentlich schon wirklich sehr, sehr gut. Es geht eher um die Frage, wie kann ich das steuern? Wie komme ich überhaupt zur richtigen Idee? Das ist ja die Kernfrage, ne? Also jetzt, wenn wir mal nicht nur aufs Bild fokussieren, bin ich natürlich jetzt relativ stark drauf, weil ich diese Cogniverse-Sache da auch mache, ne? Aber eben, wenn man auch mal auf Texte geht, es geht eben sehr stark um die Frage, was will ich eigentlich überhaupt? Um eine konzeptionelle Stärke. Wieder ein Grund, warum jemand wie ich, der erfahren ist, der schon alles in Anführungszeichen gesehen hat, ich weiß sehr genau, was ich brauche und ich kann auch sehr genau beurteilen, mal abgesehen von so einem ersten gefällt mir oder gefällt mir nicht, aber von einem, ich kann mir Kriterien zurechtlegen, anhand derer ich sehr schnell beurteilen kann, ob das, was ich bekommen habe, das Richtige ist. So. Und je weniger erfahren ich bin, umso weniger habe ich diese Fähigkeiten. Ne?
Das passt auch wunderbar zu einer Feststellung, die auch von Ray gemacht hat, der gesagt hat, dass das Schlechte verschwindet eigentlich und alles wird zum Mittelmaß dank KI als Tool in der Kunst, in der Kreation. Aber die richtig Guten, die werden weiter richtig gut sein und immer noch den Vorsprung haben. Und dieser Unterschied wird da sein. Und du sprachst ja jetzt zweimal schon das Thema Erfahrung, Alter, Lebenserfahrung, Berufserfahrung und so weiter an. Was ist hier der Differenziator? Also warum hat sich das jetzt so geändert, dass eben diese Erfahrung doch eben auch der Schlüssel für gute Kreation oder für welchen Output auch immer aus der KI gerannt ist?
Können wir auch noch ein bisschen abstrahieren. Worum geht es? Es geht um Kontextwissen. Ja, also ich muss eben imstande sein, alle kontextuellen Aspekte, die in der kommunikativen Aufgabe oder auch in der sonstigen Aufgabe zu beachten sind, irgendwie ausbreiten zu können, sie gewichten zu können und daraus ein Briefing zu formulieren. Das betrifft jetzt nicht nur, wie gesagt, die Kreativleistung, die man so in Kreativagenturen oder so oder in Werbeagenturen oder sowas Kommunikations, sondern auch wenn ich jetzt mit Claude Prompt, mit Claude Code irgendwie eine App machen möchte, ist es ja genau das Gleiche. Ich muss wirklich eine gute Vorstellung davon haben, was braucht es eigentlich überhaupt? Und das sind Kontexte, die wir da haben. Je älter ich bin, desto mehr sind mir diese Kontexte geläufig geworden. Ich bin jetzt eben über 60, bin jetzt wahrscheinlich 40 Jahre im Kulturbetrieb im weitesten Sinne. Ich habe so viele Dinge gesehen und so weiter. Das ist natürlich, wenn ich jünger bin, habe ich weniger stark was gesehen. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht könnte. Also wenn ich eben, was ist hier eigentlich die wichtigste Frage, ist Empathie. Also eben soziale Fähigkeiten sind das ja eigentlich, ne, um die es da geht. Also die Welt zu verstehen mit den Menschen und den ganzen Akteuren, die da drin sind und daraus diese Kontexte zu extrahieren und die dann irgendwie in ein Briefing zu fassen. Jedes Briefing, wie auch bei Menschen, ist ja beides. Das ist möglichst komplett, gibt Leitplanken, aber ist auch offen genug, dass innerhalb der Leitplanken ungewöhnliche Dinge passieren können. So ist auch jeder Prompt. Also ein guter Prompt, egal ob ich jetzt ein Textergebnis oder ein Bildergebnis oder was auch immer haben will, der ist regelmäßig ein ziemlich langes Gebilde, in dem möglichst viele Dinge enthalten sind. Ja, so. Und die gleichen sozialen Fähigkeiten wende ich ja wieder an, wenn ich beurteile, ob das, was ich bekommen habe, sei es Text, Bild, App oder was auch immer oder Konzept, ob das in diesem Kontext, in dem sozialen Rahmen, in dem wir uns bewegen, ob das brauchbar ist oder nicht. Ne? Darum geht's eigentlich. Und das kann man als junger Mensch, als alter Mensch haben. Nur als älterer Mensch hat man das Privileg, dass man halt das von alleine irgendwie schon bekommen hat. Als junger Mensch muss man sich da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf einstellen. Erstmal Kreativität, was ist das überhaupt? Da gibt's ja, wenn du jetzt 5 Wissenschaftsarten, Psychologie und so weiter fragst, dann wirst du 7 verschiedene Antworten kriegen. Also es ist deswegen natürlich ein bisschen fuzzy, aber bleiben wir jetzt mal dabei, wollen wir nicht so allzu akademisch werden an dieser Stelle. So, ja. Aber jedenfalls, immer wenn du im kreativen Rahmen unterwegs bist, dann und ich kann eben als Unternehmensberater kreativ sein, ich kann als IT-Architekt kreativ sein und so weiter, ne? Also jetzt nicht diesen engen Begriff nehmen. Aber dann ist es ja eigentlich immer so, dass wir in der Vergangenheit mit dem Knappheitsparadigma sehr gut zurechtkamen. Also das heißt, das gibt ja das Sprichwort Not macht erfinderisch. Ne? So, ich habe nicht alle Möglichkeiten zur Hand. Ich muss mit dem irgendwie umgehen können, was jetzt irgendwie hier vorhanden ist, was möglich ist. Und darin sich zu bewegen in dieser Begrenztheit, das hat oftmals einen sehr hohen kreativen Schub bei uns ausgelöst. Und das ist etwas, was wir so als Kulturtechnik eigentlich drauf haben. Und jetzt haben wir die große Herausforderung, dass wir mit dem Überfluss leben müssen. Also das heißt, Knappheit ist eigentlich überhaupt gar kein Maßstab mehr, sondern ich muss selber irgendwie die Dinge paketieren. Ich muss sie irgendwie framen. Ich muss selber diesen Rahmen finden. Und vor allen Dingen muss ich die Fähigkeit haben, vom ersten Ergebnis nicht total überwältigt zu sein. Ja, das ist etwas, was ich auch in der Hochschule sehe, aber das ist eigentlich fast überall. Auch wenn du im Management guckst. Weißt du, Management hieß eigentlich immer, im Grunde habe ich zu wenig Informationen, aber ich muss die Fähigkeit haben, mit dem, was mir zur Verfügung steht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, so. Und jetzt ist es eben so, du hast nicht zu wenig Informationen, du hast eigentlich eher zu viele Informationen. Ja, es ist problemlos möglich, hunderte von Bildern innerhalb von ganz kurzer Zeit zu erzeugen, aber jetzt zu sagen, okay, aber jetzt mal will ich zurückgetreten. Ist es das wirklich oder ist es das nicht? Ja, so. Und diese Fähigkeit, mit diesem Überfluss zurechtzukommen, das ist eine neue Kulturtechnik, die wir alle lernen müssen. Sei es jetzt in der Kreativindustrie, sei es im Management, sei es sonst irgendwo. Ja, nicht so einfach, weil die ersten Ergebnisse meistens schon erstaunlich toll sind und überwältigend sind. Und es ist so leicht, das einfach durchzuwinken und zu sagen, ja, okay, klasse, komm, lass uns weitermachen. Aber eben, wenn du Qualität erzeugen willst, dann musst du halt auch mal dagegen treten, ne? Und musst mal gucken, stimmt das jetzt eigentlich auch wirklich? Und dann, wenn wir jetzt über Whistles reden, dann sagt man, ja, hast du gar nicht gesehen, der hat 6 Finger die Hand. Ach so, ja, stimmt. Guck mal da, das Logo ist ja ganz unscharf. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Guck mal, der Hintergrund ist doch irgendwie vollkommen blöd. Taugt doch gar nicht für unsere Aufgabe oder so, ja. Bei Texten ist es ja genauso, ne? Oder ich mach mir in Claude Code irgendwas, da ist eine App, da denkst du, wow, das ist ja wirklich super geil. Dann schiebst du mal wirklich da dran rum und so, da stellst du fest, es ist ja hohl wie weiß ich nicht, eine Haselnuss, ne? Also, naja.
Und trotzdem wirklich viel. Also man könnte glatt sagen, dass Kreativität irgendwo demokratisiert, ja, aber nicht standardisiert wird, sondern dass da immer noch dieser Input stark ist. Ne? Das ist ein guter Punkt, ja. Ja, guter Punkt. Vielleicht jetzt nochmal Richtung der Agenturen. Das ist ja deine Heritage sozusagen, da kommst du ja ursprünglich auch mal her. Im Anschluss jetzt mal an Christian Meinken, den wir hier von Pilot hatten. Wir haben mit ihm über die Zukunft der Mediaagenturen natürlich gesprochen. Und was bedeutet für dich jetzt dieser Einfluss von KI auf diese klassischen Agenturmodelle?
Naja, das wird jetzt schon ein bisschen ungemütlich werden, würde ich mal denken, ja, in den nächsten Monaten.
Ja.
Das, was wir im Moment an Ungemütlichkeit haben, das ist ja, hatten wir schon gesagt, überwiegend eigentlich durch die wirtschaftliche Stagnation getrieben, noch gar nicht durch AI. Das Thema mit der Senioritätspyramide haben wir schon besprochen. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich habe jetzt ja schon zweimal dieses White Paper für den GWA mitverantwortet. Und da haben wir uns ja schon zweimal mit diesen Fragen beschäftigt. Und jetzt sind wir gerade da in der Vorbereitung für das dritte. Das soll im Juni diesen Jahres wieder vorgestellt werden. Und also es ist schon klar, wir haben das in den vergangenen Jahren eigentlich immer zu vorsichtig formuliert, weil es jetzt wirklich, Dinge werden kollabieren, Unternehmen werden schrumpfen, die ganze Branche wird schrumpfen. Das ist unausweichlich. Wenn, verstehst du, wenn autonomes Fahren kommt, dann wird es nicht mehr so viele Berufskraftfahrer geben. Das ist unausweichlich. Das ist bedauerlich, aber es ist nicht anders möglich. Ja, das gilt ja auch für andere Branchen, weiß ich nicht, Juristen, alles mittleres Management.
Massiv, ja.
So, all das kollabiert ja auch deswegen, weil natürlich Agenturen, die ganze Branche beispielsweise, aber eben auch Anwaltskanzleien und so weiter, die leben ja davon, dass sie eigentlich ein Arbitragegeschäft machen. Unten sind Menschen, die sind ziemlich billig, die schaffen die eigentliche Arbeit, das wird verdichtet und natürlich auch verbessert und so weiter, aber letztlich lebt man natürlich davon, dass es am Fuß der Pyramide die günstige Person gibt. So, das wird jetzt kollabieren, ne? Das ist ja klar. Und Kunden werden das natürlich auch, die wissen das ja, bei denen ist es ja auch nicht anders. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich in ein starkes Transparenzthema reinkommen. Ne? Ist ja nicht so, dass jetzt Agenturen oder Anwälte das irgendwie bewusst nur verschleiert haben. Die Auftraggeber wollen das auch gar nicht wissen. Die wollen einfach irgendwie einen durchschnittlichen Tagessatz haben und jetzt bitte den Rest machen wir selber oder so. Ne? Und all das, das wird sich jetzt natürlich verändern, das ist ganz klar. Je schneller man das akzeptiert und versteht und irgendwie umsetzt, umso besser wird es sein. Und wer jetzt sich zu lange Zeit damit lässt, mit der Wahrheit einfach, ja, so, der wird möglicherweise den Ausgang auch nur schwer finden oder gar nicht, ja. Also ich würde denken, auch wenn das jetzt eben für die jungen Menschen, wie wir es vorher schon besprochen haben, zunächst einmal keine besonders gute Nachricht ist, aber ich würde denken, Agenturen können schrumpfen, die können sich auf den Kern zurückziehen, die können sich auf die Kompetenzen zurückziehen, die wirklich, in denen sie wirklich einen Mehrwert bieten können. Ne? So. Und eben, was ist das? Das ist eben eine Kompetenz, Kontexte, soziale Kontexte, Kompetenz. Ne? Zu denen gehört ja auch, die Kunden und ihre Konstellation verstehen zu lernen. Wir wissen ja, dass viele Entscheidungen ja jetzt nicht nur rational sind, sondern auch basierend auf, was weiß ich, politischen Konstellationen und was es alles irgendwie gibt. All das ist ja etwas, wo Agenturen, wenn da die entsprechend erfahrenen Menschen, Seniorenmenschen am Werk sind, verstehen und darauf Angebote anpassen können sozusagen, ja, und so weiter. Und dann eben die Kompetenz der Beurteilung, der Kuratierung, das sind Agenturen, genauso wie das im Einzelnen auch ist, ne? Und darauf müssen sich Agenturen zurückziehen. Und dann können sie auch wieder sehr erfolgreich sein, ne? Die Geschäftsmodelle werden sich ändern. Time and Material, das ist nicht besonders zielführend, ne? So, weil eben Time ist jetzt hier total in Relation zu sehen, ne? Und auch Material ist in Relation zu sehen, ne? Und dieser ganze Apparat, der teilweise auch da war, weil natürlich schwierige Dinge zu bewältigen waren, was weiß ich, eine Filmproduktion. Ich sage jetzt nicht, dass man keine Filme mehr mit echten, ne, mit echten Drehs macht, aber halt viel weniger, ne? So, und klar, um eine Filmproduktion mit all den Gewerken, die da eine Rolle spielen, irgendwie richtig an den Start zu bringen und so, dafür brauchte es eine bestimmte Managementfunktion. Die braucht es vielleicht nicht mehr oder nicht in dem Maße mehr. Also das ist völlig klar, ne? Naja, Unternehmen brauchen ja aber trotzdem Beratung, die brauchen ja trotzdem Begleitung, weil bei denen bricht ja auch alles zusammen, in Anführungszeichen, und verändert sich, ne? Das heißt, es ist jetzt kein Markt, der kein Markt mehr ist, sondern das ist ein Markt, der halt sich verändert, und wer sich auf diesen Markt anpasst, der kann, hat eine riesen Opportunities, ne?
Wo Rollen und Positionen verschwinden, entstehen auch neue. Siehst du Chancen für neue Rollen in Unternehmen?
Ja, klar. Also ich meine, wie gesagt, all diejenigen, die diese Orchestrierungsarbeit verstehen, werden viel, viel Arbeit haben, ne? Jede Art von Kontextualisierung. Sorry, wenn dieser Begriff jetzt hier sich so total überstrapaziert in unserem Podcast, aber darum geht's eben, ne? Also, das Verständnis, wie passe ich etwas ein, ne? All die Themen, die rings um Qualitätsverantwortlichkeiten, um Kuratierungsfähigkeiten und so, da werden neue Jobs entstehen. Der Prompt-Engineer in diesem Sinne, nein, das hat sich als nicht das Modell herausgestellt. Aber Menschen, die wissen, wie baut man eigentlich überhaupt einen Prompt? Wie komme ich da überhaupt dazu, das strategische Verständnis dazu haben? Ne? Ich sehe ja auch häufig, nur also weil ich eben an der Hochschule auch arbeite, dann sehe ich ja häufig junge Menschen da jetzt irgendwie arbeiten. Ja, das Erste, wenn ich einen Prompt mache, ist ja, dass ich mich überhaupt erstmal in das Fachgebiet reinfräse. So tief wie möglich, dass ich alle Begriffe, alle Fachbegriffe, jedes Detail irgendwie mir handy ist, ne? So, und dann kann ich anfangen zu formulieren, was ich möchte. Diese Art der Recherchefähigkeit, die sehr viel mit, ja, auch mit Mühe, das kostet Zeit, das kommt nicht einfach raus aus ChatGPT, so, das ist eben etwas, das ist auch ein Berufsbild, ne? Das ist vielleicht so im Bereich des Strategen oder sowas angesiedelt, ja?
Ja, das sehe ich ja auch, und sehe auch viele Agenturen, die gerade sehr stark auf Strategie setzen. Ich glaube, das haben viele erkannt, dass das natürlich ein großes Thema ist. Und aber wenn du jetzt diese Kompetenz, also was würdest du einordnen, gerade für die nächste Generation oder sowas, was brauchen wir in Zukunft mehr? Technologische oder eben diese konzeptionelle Exzellenz? Oder beides?
Ich glaube, man braucht beides. Ne? Also natürlich würde man jetzt sagen, Sprachen lernen muss doch niemand mehr. Es gibt doch Übersetzungsprogramme. Ja. Jetzt, also ich gebe es zu, ich habe 9 Jahre lang großes Latinum gemacht. Die Sprache habe ich nicht ein einziges Mal in meinem Leben gesprochen. Und trotzdem muss ich sagen, dass sie entscheidend dazu beigetragen hat, wie mein Denken irgendwie ist. Nicht nur mein Denken über Sprache, sondern auch weit darüber hinaus. Deswegen würde ich sagen, also jetzt alle, die sagen, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr, jetzt müssen wir nur noch programmieren lernen, das ist Quatsch. Mhm. Ne? So, gleichzeitig ist es so, also ja, Vibe-Coding ist eine wirklich beeindruckende Sache, ne? Aber wenn das jetzt da richtig so ein produktives System werden soll, dann braucht es halt ein bisschen mehr Weitsicht als nur Vibe-Gecode. Ne? So, wird das die Maschine eines Tages einem abnehmen? Ja, bestimmt, aber dann trotzdem ist es gut, eben beurteilen zu können, ob das auf die richtige Weise gemacht ist oder ob man das vielleicht auch alternativ tun kann oder so. Ne? Also deswegen, ich befürchte, man kann leider nicht sagen, jetzt man braucht nur das eine oder das andere. Mhm. Ich würde schon denken, dass jede Führungskraft, egal in welcher Industrie, sollte sich praktisch damit beschäftigen. Das ist augenöffnend in wirklich vielerlei Hinsicht. Und es ist eben, ich möchte jetzt hier nicht eine Anthropic-Werbeveranstaltung machen, aber wenn man jetzt mal so das neue Claude-Modell sich anschaut, das ist schon mindblowing, ne? So, und da kann man eben auch als Nicht-Techie plötzlich technische Dinge hinbekommen. Und man bekommt plötzlich ein Gefühl dafür, wie, ich meine, das ist ja so Agency im Neudeutschen, ne? Wie viel Eigenbestimmtheit man eigentlich bekommen kann, indem man einfach mit Claude sich ein kleines Programm schafft, was einem irgendwas macht, ne? So, das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, ja? Das heißt nicht, dass die Führungskraft später das alles immer selber machen muss, aber eben zu wissen, wovon man eigentlich redet, das würde ich schon wirklich jedem empfehlen, ne? So. Und genauso denke ich, dass Menschen, die jetzt eher aus so einer Tech-Richtung kommen, definitiv konzeptionell, ja, auch ein bisschen mehr vielleicht Respekt davor haben. Mhm. So, da ist ja oftmals auch so ein bisschen Disrespect. Ja, ein Briefing habe ich gelesen, aber jetzt mache ich es trotzdem so, wie ich es möchte, ja, achte oder so. Da sicherlich auch dazulernen, ne? So, und für Kreative, Also Kreative müssen natürlich sich mit der Technologie beschäftigen, das ist völlig klar. Ne? Aber wenn ich jetzt an der Hochschule darüber spreche, sollen wir jetzt eigentlich unsere Kreativen überwiegend darin ausbilden, wie sie jetzt irgendwie AI-Tools bedienen? Da würde ich sagen, nee, also im Grunde passt das Gegenteil. Ne? Also Kreative sollten in Ausstellungen gehen, sollten sich echte Bildbände angucken und zwar ohne Ende in sich reinsaugen. Ja? So sollten vielleicht mal mit, weiß ich nicht, mit Farbe auf dem Dings rummalen und so ein bisschen sich über Kompositionen irgendwie Gedanken zu machen und auch zu verstehen, dass nicht alles immer perfekt sein muss, ne? Sondern dass manches eben auch durch Imperfektion irgendwie und so weiter. Also das ist eben, man braucht beides.
Ja. Spannender Ansatz, ja, cool. Mit Sebastian Fehr von Google haben wir hier vor allem über das Thema Data Strengths gesprochen, also die Fähigkeit, wirklich mit Daten umzugehen, die Daten überhaupt zur Verfügung zu haben. Aber auch ein Riesenvorteil von Unternehmen, die jetzt starten und die Datenbasis natürlich sauber aufbauen im Vergleich zu Unternehmen, die lange auf dem Markt sind und viele, viele Datenpools haben und die erstmal zusammenbauen müssen, ne, weil sie merken, oh, ich kann gar nicht KI sofort einsetzen. Was passiert jetzt, wenn Daten nicht nur letztendlich steuern, sondern tatsächlich auch kreativ genutzt werden? Ist das ein Thema? Wie viel Datenkunde, Data Literacy brauchen Kreativteams?
Auf jeden Fall ist ein Thema. Ist ja eine ganz neue zusätzliche Input-Dimension, die wahnsinnig lehrreich sein kann, eben durch die neuen Tools muss man jetzt ja auch gar nicht mehr so, das ist ja nicht mehr so Trockenbrot, ne? Sondern kann ja Datenpools auch relativ schnell sich zugänglich machen und so weiter. Aber auf jeden Fall, das ist, wie ich es vorher sagte, das gibt teilweise bei den Techies so ein bisschen so ein Disrespect für die Leute, die Konzeption machen, und es gibt natürlich bei denjenigen, die Konzeption machen, nicht selten so ein Disrespect für Daten und so weiter. Das ist natürlich vollkommen unangebracht in beiden Richtungen. Die Dinge laufen zusammen. Daten können tolle Absprungpunkte auch sein für kreative Reisen. Mhm. Ne?
Und schwenk mal erlauben darf so Richtung Führung, ja. Du hast gerade vorhin schon im Nebensatz erwähnt, Agentic AI, also das, wobei ich dieses Wort Agent hasse, das ist eigentlich ein Assistent eher, der drin ist, aber okay, das ist der Begriff. Wenn wir uns also jetzt vorstellen, jetzt die Führungskraft in der Kreativagentur hat jetzt Teams, die ja aus Mensch und Maschine, also sprich aus humanoiden Mitarbeitenden und eben diesen Agentic AI Menschen bestehen. Wie führt man diese Teams dann?
Ja, ich glaube, man muss halt viel mehr über Qualität sich definieren, ne? So, also es gibt ja so eine, wie würde man das sagen? Es gibt ja so ein Denken, manchmal viel Aufwand, viel Wert. Ne? So kommt aus dieser Time and Material-Ecke so ein bisschen, ja. So, jetzt haben wir wahnsinnig viel hier gewerkelt, jetzt ist das automatisch irgendwie dadurch schon gut, ne? So, und ich glaube, davon muss man sich halt total verabschieden, ne? Also man muss schon wirklich ganz, ganz hart über Qualität führen, und zwar sowohl die echten Fleisch- und Blutmitarbeiter als eben auch das, was man so an Assistenz und Datenpool und so weiter irgendwie hat, ne? Das bedarf dann natürlich auch einer Urteilsfähigkeit. Was ist eigentlich überhaupt Qualität, ne? Ich glaube, da müssen manche Führungskräfte dann vielleicht auch das sich auch wieder trauen, da irgendwie auch selber sich Gedanken dazu zu machen. Nicht selten ist es ja so, dass dann Führung auch so ein bisschen ist, ja, der X oder Frau Y hat die Kompetenz, dann soll die das mal beurteilen. Die hat's ja gesagt, dann habe ich's durchgewunken oder so, ne? Also das sind natürlich Dinge, die sich jetzt verändern, glaube ich, ne? So.
Was ist aus deiner Sicht die Killerkompetenz, die Führungskräfte von heute und von morgen brauchen? In dieser Karriere?
Das ist schon eine der Kompetenzen, ne? Also wirklich sich selber oder irgendein Set an Kriterien sich zurechtzubauen, die einen die Qualität beurteilen lässt, ne? Und dann eben durchzudringen, auch über Menge, sich nicht von Menge beeinflussen lassen, sondern wirklich Qualität muss die Frage sein. Wie ist der Fit zu meinen strategischen und taktischen Zielen jetzt hier, ne? So, glaube, das ist ja, und dann natürlich die Bereitschaft, mit dieser fluiden Welt irgendwie umzugehen. Das ist ja, ne, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt so in diesem KI-Game ja doch ein bisschen drin. Ich habe manchmal wirklich morgens Angst, meinen Laptop aufzuklappen, weil dann denke ich, oh Gott, jetzt sind bestimmt schon wieder 10 so bahnbrechende Dinge da. Wie soll ich das alles verarbeiten? Ja? So, also das ist natürlich, damit muss man irgendwie jetzt lernen, umzugehen. Ne? Das ist ja gerade, wenn man so in der Führung hat man ja oftmals viele, Felder, die es zu bedenken gilt. Und wenn es in jedem Feld irgendwie ständig so abgeht, das ist natürlich schon herausfordernd. Das ist klar. Ne? Aber es ist jetzt nicht zu erwarten, dass es langsamer wird, sondern ich würde eher davon ausgehen, das wird noch schneller werden.
Ja. Ne? Ja. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf Deutschland setzen, haben wir von der kulturellen Seite gute Voraussetzungen für kreative Nutzung der künstlichen Intelligenz?
Ja, ich würde schon sagen. Also eben, wir sind viele gut ausgebildete Menschen hier und so weiter. Wir haben auch ein relativ diverses Umfeld, sodass wir das irgendwie, das hilft uns ja auch, Dinge einzuordnen und so weiter. Aber wir haben natürlich auch kulturelle wahnsinnige Hürden, ne? Also der Blick auf Risiko beispielsweise ist vollkommen falsch hier, ne? Diese risikoaverse Haltung, die wir hier haben, die ist jetzt natürlich genau das, die falsche Herangehensweise. Ist ja auch leider sehr tief kulturell verankert und deswegen nur schwer zu überkommen, ne?
Aber Top-Kreation, wenn du so die letzten Jahre schaust, ist so Brasilien stark aufgekommen, dann ist jetzt auch Mexiko wieder sehr stark in dieser Kreativszene erstarkt. Siehst du da andere Nationen auch aus deinem internationalen Blick, dass andere Nationen vielleicht da noch stärker dominieren könnten?
Die Deutschen sind ja jetzt nicht schlecht aufgestellt, wenn man jetzt mal so internationale Wettbewerbe anschaut, aber ja auch nicht top, ne? So, also das sind ja, ich glaube, die Amerikaner sind doch immer noch relativ weit vorne, die Engländer sind vielleicht noch weit vorne oder sowas, ne? Jetzt, wenn ich ehrlich sein, ich bin jetzt auch nicht der riesige Gläubige von den Kreativwettbewerben, ne? Weil das halt doch schon auch so ein bisschen Schaulaufen irgendwie ist und jetzt nicht die Realität abbildet. Aber wenn man das jetzt trotzdem mal gelten lässt, dann eben, da sind wir nicht top. Wir sind irgendwo im oberen Drittel, würde ich mal uns so einordnen, ne? Das ist, genau. Und ich glaube, das hat halt sehr viel mit Diversität zu tun, ne? Kreativität, also eine der Definitionen von Kreativität ist ja, dass es etwas ist, was innovativ ist, aber trotzdem noch brauchbar ist. Also nicht zu weit weg von dem Verständlichen, aber weit genug, dass es irgendwie irgendwas bewegt. Ne? So ist jetzt nicht besonders gut formuliert, aber ich glaube, es ist verständlich geworden. Ich glaube, dass je diverser man ist, umso leichter fällt es einem, eben diese Balance irgendwie hinzubekommen. Ne? So, deswegen glaube ich schon auch, dass in Agenturen es halt gut wäre, wenn man halt auch auf Diversität achtet. Ne? Also sowohl Geschlechter als auch Herkünfte, kulturelle Herkünfte etc. Das hilft, glaube ich, ne? Automatisch etwas da zu schaffen.
Du bekommst diesen diversen Blick schon alleine aus deinen internationalen Connections und Reisen. Vielleicht noch zum Abschluss eine ganz persönliche Frage. Wenn du hast gerade dein Alter angesprochen mit 64. Ich weiß nicht, ob du noch 5 Jahre arbeiten willst, aber so wie ich dich kenne, glaube ich ja. In welcher Art und Weise auch immer. Und du hast gerade erst wieder neu gegründet. Das zeigt ja auch, welchen Elan du immer noch hast. Wenn du mal auf die nächsten 5 Jahre schaust, einfach mal um eine Zahl in den Raum zu werfen, was reizt dich ganz persönlich an dieser Verbindung aus Kreativität und künstlicher Intelligenz am meisten?
Mein ganzes Leben ist von einer einzigen Triebkraft getrieben, nämlich von Neugierde. Also mein Mittelname ist ja Neugierde, ne? So, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas für Geld getan. Ich habe es immer nur dafür getan, weil meine Neugierde befriedigt wurde und weil ich nicht so ganz ungeschickt bin, war das wirtschaftlich manchmal auch dann erfolgreich, ne? So, und das ist jetzt eigentlich auch schon die Antwort darauf, ne? Also verstehst du, ich bin sowas von privilegiert, dass ich in dieser Zeit leben darf, in der es jetzt so abgeht und ich einer von denen sein darf, die da mitmachen. Und weil ich eben so neugierig bin, habe ich eben schon vor ein paar Jahren angefangen, mich damit ernsthaft zu beschäftigen. Und das ist für mich auch die einzige Strategie, weil ich bin nicht nur neugierig, sondern auch grauenhaft faul. Und wenn man ganz früh in einer Sache anfängt, dann ist die Lernkurve ja krass steil. Ja, so. Und das kommt meiner Faulheit unheimlich entgegen. Ich muss jetzt nicht so irrsinnig viel arbeiten dafür, dass ich eigentlich einigermaßen auf der Welle drauf bin. Das ist jetzt zwar sehr persönlich, aber es ist ja wirklich die Realität. Also deswegen, das treibt mich. Es ist doch die geilste Zeit, die man sich nur vorstellen kann. Bin natürlich, das will ich auch sagen, bin natürlich jetzt ich bin nicht unfroh, dass ich jetzt nicht der CEO einer Agentur mit 1500 Leuten bin und mir jetzt Gedanken machen muss, wie kann ich jetzt irgendwie 1000 von denen möglichst gut irgendwie woanders hinbringen oder sowas, ja. Das ist natürlich ein Privileg, dass ich so relativ klein und unabhängig unterwegs bin, das ist mir schon klar. Aber wie gesagt, für alle, für junge Menschen ganz besonders, junge Menschen, die ihr zuhört, kein Grund, irgendwie depressiv zu sein. Im Gegenteil, das ist die geilste Gelegenheit, die ihr je hattet. Ne? So, alte Menschen, kein Grund, depressiv zu sein. Es ist die geilste Gelegenheit, die ihr je hattet. Agenturchefs, es ist die geilste Gelegenheit, euren Laden jetzt so zurechtzuschneiden, dass ihr ein richtig geiles Team seid und in dieser Herausforderung jetzt irgendwie bestehen könnt. Die Dinge sind im Fluss. Jeder guckt nach neuen Gelegenheiten. Jeder sagt, wie löse ich das jetzt? Und wenn da jemand, wenn der richtige Spieler am richtigen Stelle auf dem Platz steht, dann kriegt er den Ball und kann ihn reinhämmern. Ja.
Ein besseres Schlusswort gibt es kaum und das ist genau auch auf den Punkt das, was ich immer antworte, wenn man mich fragt, was ist eigentlich die wichtigste Kompetenz einer Führungskraft, sage ich immer Neugier. Ja, weil auch Neugier ist das, was mich mein Leben lang getrieben hat. Und ich glaube, das ist genau das, warum man nie müde wird, irgendwas zu machen und immer irgendwas Neues zu machen, weil man einfach neugierig ist. Und wenn du diese Neugierde verlierst, dann glaube ich, wirst du behäbig und dann funktioniert es auch nicht mehr. Insofern, seid neugierig, bleibt neugierig. Und ich glaube, das hat das wunderbar heute zum Vorschein gebracht. Peter Kabel, du hast die erste Digitalwelle letztendlich mitgestaltet und ich würde sogar sagen, sehr stark geformt. Heute gestaltest du mit KI die nächste. Was sich verändert hat, sind Werkzeuge, sind Geschwindigkeiten, aber was geblieben ist, ist, glaube ich, das Entscheidende, das ist Kreativität auch als wirtschaftliche Kraft. Peter, vielen Dank für diesen Blick zurück und nach vorne und bleib neugierig und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ja, tschüss. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Harald.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr alle Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf den Webseiten von Dining & 514 sowie auf eurer favorisierten Podcast-Plattform, wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes, auch Kontaktdaten zu Peter Kabel, sondern LinkedIn-Profil. Geht gerne in den Diskurs mit ihm und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Tschüss.